Deutschlandfunk Interview.
Als historischen Erfolg feierte die EU vor mehr als 5 Jahren das Atomabkommen mit dem Iran. Umso konsternierter reagierten die Europäer auf den Ausstieg der USA unter Donald Trump. Und seitdem zieht sich auch der Iran mehr und mehr aus den Verpflichtungen zurück. Schon jetzt gibt Teheran an, mehr Uran anzureichern als nach dem Abkommen erlaubt. Und zuletzt wurden auch IAEA-Inspektionen eingeschränkt, also Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde. Mehr und mehr Ratlosigkeit herrscht zu der Frage, wie das Atomabkommen wiederbelebt werden könnte. Und wir wollen darüber in den kommenden Minuten sprechen. Am Telefon ist Professor Katayun Amirpour, Islamwissenschaftlerin der Universität zu Köln und genaue Kennerin des Iran. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Schulz.
Teheran will jetzt im Moment nicht sprechen. Warum nicht?
Nun, Teheran sagt, man habe sich ja nun mal nicht aus dem Atomabkommen zurückgezogen. Das seien die USA gewesen. Und deswegen sollten die USA jetzt auch den ersten Schritt tun. Man will jetzt nicht einfach nur reden, sondern man möchte konkrete Schritte haben. Es gab einen Hashtag des iranischen Außenministers kürzlich, der nannte sich Commit Act Meet. Also die USA sollen sich jetzt zuerst einmal bekennen, wieder mal zu dem Abkommen. Dann sollen sie handeln, indem sie zum Beispiel die iranischen Auslandskonten freigeben. In Südkorea liegen ungefähr 9 Milliarden US-Dollar, die den Iranern gehören. Und sie sollen die Sanktionen aufheben, schrittweise zum Beispiel das Ölembargo. Ja, und dann wolle man sich treffen, um quasi dort weiterzumachen, wo man aufgehört hat.
Welche Folgen haben aktuell die Sanktionen für den Iran?
Sehr, sehr schwerwiegende. Also Iran steht kurz vor dem Wirtschaftskollaps. Vielleicht ist die Wirtschaft sogar schon komplett kollabiert. So genau kann man das ja gar nicht sagen. Das wird natürlich alles noch befeuert durch Corona. Also das Ganze hat extrem schwerwiegende Auswirkungen gehabt in den letzten Monaten und Jahren. Und deswegen möchte man natürlich auf jeden Fall etwas daran ändern. Aber man ist nicht zu jedem Preis dazu bereit. Das Vertrauen ist sehr stark gesunken. Also man war absolut geschockt dadurch, dass Trump sich zurückgezogen hat aus dem Abkommen. Und auch jetzt sieht man nicht unbedingt, dass Trump wirklich das hält, was er versprochen hat. Er hat ja noch vor wenigen Tagen auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, Diplomacy is back. Also wir kommen zurück zur Diplomatie. Aber gleich darauf folgten dann Bomben. Und das ist nicht gerade das, was sehr viel Vertrauen erweckt in Iran.
Wer ist denn härter betroffen von den Sanktionen? Sind das tatsächlich die Regierenden oder die Menschen in dem Land?
Die Menschen in dem Land auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierenden es nicht irgendwie schaffen, auf dem Schwarzmarkt und durch all die ganzen verschiedenen Kanäle, die es natürlich immer noch gibt, dann durchaus an alles ranzukommen, an was sie rankommen möchten. Aber die Menschen auf der Straße, die ganz normalen Menschen, sind immens betroffen. Allein schon was Medikamente angeht. Also auch jetzt durch Corona. Es gab nicht genug Masken, es gab nicht genug Geräte. Iran hat einen Antrag bei der WHO gestellt, dass man Gelder bekommt, um wenigstens Masken und das ganze medizinische Gerät kaufen zu können. Auch das ist von den Amerikanern verweigert worden, weil es angeblich unter die Sanktionen fiel. Also die Menschen spüren das ganz heftig, ganz massiv, was die Sanktionen anbelangt. Und wie gesagt, also die Mächtigen, die Regierenden, die kommen immer an alles ran, was sie brauchen.
Und wenn es da jetzt so existenzielle Sorgen gibt im Iran und die Menschen, so wie Sie es beschreiben, auch tatsächlich in Not sind, warum kann die Regierung, die iranische Regierung, dann überhaupt damit punkten, ein Atomprogramm voranschreiben zu wollen und weiter an der Bombe basteln zu wollen?
Naja, nach iranischer Lesart basteln sie ja gar nicht an der Bombe. Sie sagen, sie wollen das Atomprogramm haben, weil irgendwann auch Iran kein Öl mehr haben wird. Und dann möchte man gerne, was Energie anbelangt, Selbstversorger sein. Das ist der Grund, warum man sich mit Atomtechnologie beschäftigt nach der offiziellen Lesart. Und es ist auch eine Frage des nationalen Stolzes, dass man sagt, also man kann es, wir sind soweit, wir können das und das wollen wir nicht aufgeben. Und im Grunde haben natürlich die USA Iran ganz massiv gereizt, als sie ausgestiegen sind aus dem Atomabkommen. Und Iran hat sich dann ja noch ein Jahr lang in der, wie sie es genannt haben, strategischen Geduld geübt und hat sich noch weiterhin an das Atomabkommen gehalten, in der Hoffnung, dass dann entweder die EU einspringt, was die Sanktionen anbelangt, um das irgendwie auszugleichen durch INSTEX etc. pp. Und auch auf diplomatischem Wege zu versuchen, die USA wieder reinzuholen in das Atomabkommen. Atomabkommen. Und erst als dann, als das alles nicht geschehen ist, hat man sich schrittweise zurückgezogen und hat, was in den Medien immer dargestellt wird als Verstöße gegen das Atomabkommen, was aber insofern ja ein bisschen in der Formulierung sinnfrei ist, weil das Atomabkommen gibt es ja in dem Sinne nicht mehr, seit die USA ausgetreten ist. Und insofern hat man ja durchaus noch sehr viel Spielraum für Diplomatie gelassen. Als das dann alles nicht passiert ist, hat man den Druck versucht zu erhöhen.
Das stimmt. Aber auch nach iranischen Angaben gehen die Urananreicherungen ja über das hinaus, was nach dem Abkommen, wenn es jetzt noch in Kraft wäre, eben erlaubt wäre, diesen Schritt zurückzumachen. Ein Angebot an die USA unter jetzt einem neuen Präsidenten Joe Biden. Warum ist das so abwegig?
Abwegig ist es, weil man sagt, die USA müssen jetzt den ersten Schritt tun. Und eigentlich ist es ja auch das, was die USA angekündigt hat, was Biden selbst angekündigt hat. Also seine stellvertretende Außenministerin Wendy Sherman hat noch 2019 gesagt, sie wäre regelrecht schockiert, wenn die Iraner jetzt an den Verhandlungstisch kommen würden, ohne etwas geboten zu bekommen. Sie war damals diejenige, die für Obama das Atomabkommen ausgehandelt hat. Und sie hat damals auch gesagt, 2019, und das stimmt heute noch wie damals, man könnte ja durchaus zu Lösungen kommen, wo beide Seiten nicht das Gesicht verlieren. Und das ist natürlich das, was jetzt, was tatsächlich auf dem Spiel steht, dass beide Sorgen haben, das Gesicht zu verlieren. Und das könnte man ja durchaus noch retten durch ein Entgegenkommen sowohl von iranischer wie auch amerikanischer Seite. Mhm. Aber dazu müsste man sich vielleicht auf das einlassen, was die EU ja vorschlägt, nämlich Diplomatie, anstatt dann das, was jetzt auf beiden Seiten passiert, dieses, wie es in den amerikanischen Medien mal so nett hieß, dieses Blame Game, dass beide Seiten sich im Moment jetzt darauf zu versteifen, dem anderen vorzuwerfen, was der falsch gemacht hat und warum man jetzt gerade nicht will. Also es wäre jetzt wirklich Zeit für Diplomatie und Biden sollte das wahrmachen, was er angekündigt hat.
Ja, wobei der letzte Nadelstich, der ging jetzt ja auch von Teheran wieder aus. Diese Einschränkungen der IAEA-Inspektionen, was jetzt auch im IAEA-Rat die europäischen Vertragspartner des Abkommens sich vorgenommen haben, verurteilen zu lassen. Was denken Sie, welchen Effekt wird das haben?
Nun, IAEA-Chef Grossi war ja in Teheran und er hat ja jetzt durchaus etwas ausgehandelt, womit beide Seiten anscheinend leben können. Dass jetzt erstmal gefilmt wird, dass die Aufnahmen aber noch nicht an die Öffentlichkeit geraten und dass Iran dann, wenn man tatsächlich zurückkommt zum Abkommen, diese Aufnahmen freigibt. Also es scheint sich ja durchaus dort eine Lösung anzubahnen. Also auch da ist der Weg für Diplomatie und für Gespräche ja noch nicht verschlossen. Und da macht die IAEA einen ganz guten Job, indem sie versucht, den Gesprächsfaden mit Teheran weiterhin aufrechtzuerhalten. Und auch Teheran ist dem offensichtlich ja nicht abgeneigt.
Ich wollte nochmal auf die neuen Gespräche mit Washington eingehen. Sie sagen, ja, da erwartet man jetzt aus Washington den ersten Schritt, was ja das Charakteristikum einer Pattsituation ist, was man auch aus anderen Konflikten kennt, dass man einfach erwartet, dass der nächste, dass die andere Seite jetzt den nächsten Schritt macht. Warum ist es, auch das nochmal gefragt, um das genauer zu verstehen, warum ist es Teheran wichtiger, diese Urananreicherung voranzutreiben, die Inspektionen einzuschränken, als eben auch der Bevölkerung, den Menschen, die Not leiden im Iran, sagen zu können, wisst ihr was, wir verbessern auch eure Situation, wenn in einem nächsten Schritt, nachdem wir den ersten gemacht haben, die Sanktionen gelockert werden?
Nun, die Regierung Rouhani ist A, nicht mehr besonders lange im Land. Im März fängt in Iran das neue Jahr an, danach wird gewählt und bis dann die neue Regierung, die garantiert nicht Rouhani ist, weil der sich gar nicht mehr aufstellen lassen kann, im Amt ist, wird es dann Herbst. Also die iranische Regierung steht durchaus unter Zeitdruck und diese Regierung hat den Amerikanern sehr viel Zugeständnisse gemacht, entgegen all den Unkenrufen der Falken in Iran. Und jetzt sitzen die Falken in Iran da und sagen, wir haben ja recht gehabt mit dem, was wir gesagt haben, schon von Anfang an, also schon als das Atomabkommen 2015 geschlossen worden ist, in dem Khamenei nämlich immer gesagt hat, man kann den Amerikanern nicht trauen. Deswegen ist die Regierung Rouhani, sie hat nicht mehr besonders viel Spielraum. Sie hat nichts gewonnen durch dieses Atomabkommen. Das hat man hat schon nicht viel gewonnen, als es dann tatsächlich Bestand hatte, weil die Sanktionen selbst zu den besten Zeiten des Abkommens nicht so aufgehoben worden sind, dass die Bevölkerung wirklich was davon gespürt hat im positiven Sinne. Und dann ist das das Ganze komplett den Bach runtergegangen. Also die Regierung hat einfach nicht besonders viel Spielraum. Sie kann nicht so einfach sagen, okay, wir geben jetzt nach, wir setzen uns jetzt einfach mal an den Verhandlungstisch und hoffen, dass die Amerikaner diesmal nicht so handeln, wie sie in der Vergangenheit gehandelt haben. Also sie ist stark unter Beschuss und sie hat sowieso viel, nicht mehr besonders viel Zeit, weil sie demnächst eben nicht mehr die amtierende Regierung Irans sein wird.
Die Iran-Kennerin und Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank für Ihre Einordnungen.
Sehr gerne.